ist so, wir haben Arbeit, Bewegung, Geschichte. Du hast gerade eben schon gesagt, das ist sozusagen der Name, den wir dem Projekt 2016 gegeben haben. Also bis 2015 ist die Zeitschrift unter dem Namen Jahrbuch für Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung erschienen. Und das ist sie sozusagen über 13 Jahre vorher oder die 14 Jahrgänge vorher. Und ja, was das Ganze natürlich bedeutet oder auch aussagt, ist, dass wir einerseits, das ist sozusagen der Lauf der Dinge einfach auch, der über so ein Projekt hinweggeht. Und das ist natürlich auch verändert. Das ist ein Generationswechsel, der sozusagen auch stattgefunden hat in der Zeitschrift. Und ja, auch eine, ich würde sagen, inhaltlich weiterhin ganz, ganz klar mit beiden Füßen sozusagen in der Geschichte der Arbeiterbewegung stehende Geschichtsschreibung, trotzdem vielleicht eine neue Konturierung und ein bisschen neue inhaltliche Differenzierung vielleicht nochmal. Also es heißt jetzt nicht mehr Arbeiterbewegung, sondern es heißt jetzt Arbeitbewegung Geschichte. Also wir wollen da auch ganz klar sozusagen eine ja stärkere Sensibilität fürs Gendern, auch für die weiblichen Aspekte der Arbeiterbewegung einfach walten lassen und zeigen, dass uns da einfach wirklich auch, glaube ich, noch ein ganzes Feld offen steht, das wir in Zukunft beackern können. Ja, und wenn ich jetzt so sage, diese Geschichte der Zeitschrift ist lang und reicht auch noch weiter davor zurück, das ist eine Zeitschrift, die mit den Beiträgen zur Forschung der Geschichte der Arbeiterbewegung noch ein Produkt war, das noch zu DDR-Zeiten entstanden ist in Ostdeutschland und dort eben auch verlegt wurde und rausgebracht wurde und ja, im Verlauf der Zeit sich aber halten konnte, mittlerweile von einem Förderverein getragen wird oder seit vielen Jahren von einem Förderverein getragen wird, der ja uns einfach ermöglicht, dieses Projekt weiter fortzusetzen, und wir versuchen einfach, das so gut wie es geht mit den Kapazitäten, die wir haben, fortzuführen, immer wieder mal neue Themen auch einzustreuen, und da ist jetzt eben gerade dieser Schwerpunkt, sage ich mal, zum Zauber der Theorie, zu Ideengeschichten der Neuen Linken, aber auch ein zweites Schwerpunktheft, was wir Ende dieses Jahres, unser dritter Band, wir erscheinen dreimal pro Jahr, herausbringen werden. Das wird sich auch um 68 drehen. Und das ist sozusagen auch nochmal ein Punkt, der glaube ich, die letzten Jahre dann auch natürlich dadurch an Relevanz gewonnen hat, auch einfach an den Leuten, die mittlerweile in der Redaktion sitzen. Du hast schon gesagt, ich bin der verantwortliche Redakteur für dieses Heft. Ich promoviere selber eben zu einem Thema, wo ich mir eben die Theoriebegeisterung der Neuen Linken in Westdeutschland eben auch anschaue. Und das ist dann sozusagen ein Punkt, wie natürlich sich so eine Zeitschrift dann auch verändert oder wie Themen eben auch aufgegriffen werden. Wenn man dann natürlich selber irgendwo in der Forschung an so einem Punkt gerade dran ist, dann ist es natürlich leichter, auch vielleicht mal so einen Schwerpunkt in der Richtung zu versuchen anzuschieben. Jetzt sage ich einfach noch kurz was zur Redaktion. Neben mir sitzen da Fabian Benewitz, Ralf Hoffroge, Christa Hübner, Dietmar Lange, Sarah Langwald, Katja Müller, Monika Rank, Robert Schmieder und Axel Weipert und seit neuestem Henrike Vogtländer. Und man merkt schon, wir haben eigentlich da auch, und das ist sehr wichtig, eine sehr gemischt geschlechtliche Redaktion. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der in der Wissenschaftslandschaft nicht immer selbstverständlich ist. Und ja, wir sind da ganz happy drüber. Und sind auch zurzeit, muss ich sagen, wirklich eigentlich einfach froher Dinge und ganz, ganz guten Mutes, was da in Zukunft passieren wird.
Du hast jetzt mit 1968 schon das Stichwort angesprochen, um das es auch geht in der aktuellen Ausgabe. Das Erscheinen fällt ja sicher nicht zufällig in das Jubiläumsjahr von 1968. Ihr knüpft ja an dieses Jubiläumsgedenken an, verschiebt aber durchaus den Fokus so ein bisschen, nämlich dadurch, dass ihr euch explizit mit der Neuen Linken in Westdeutschland auseinandersetzt. Das ist ja ein Verweis auf die Vorgeschichte von 1968. Was ist denn für euch interessant an der Neuen Linken gewesen?
Ja, also es ist schon so, wie du es sagst, es ist schon richtig. Also na klar, es passt natürlich einfach gut, dass 68 jetzt einfach 50 Jahre her ist und wir da eben so ein Heft machen konnten, was dann eben auch sich mit so einem Jubiläum doppelt. So ganz planen kann man das natürlich nicht, muss man auch sagen. Also die Beiträge, die jetzt in diesem Heft erscheinen, das sind Beiträge, die letztes Jahr auf einer Tagung, die am ZZF Potsdam stattgefunden hat, eben zu dem Thema ausgerichtet am ZZF und vom Promotionskolleg der Rosa-Luxemburg-Stiftung, in dem ich auch selber promoviere, einfach stattgefunden hat. Und da sind eben ganz, ganz viele Leute gewesen, die eben zu ähnlichen Themen forschen. Ich habe in meiner Bearbeitung, meiner Dissertation natürlich auch einige Leute kennengelernt und einige, oder man merkt sozusagen auch bei den Büchern, die letzten Jahre erscheinen, dass sozusagen einer der Punkte, die jetzt gerade dran sind, würde ich sagen, in der Aufarbeitung oder Nachbetrachtung von 68. Das ist eben gerade diese Theoriebegeisterung, was das mit den Leuten gemacht hat, warum war das so wichtig, diese Dinge sich anzuschauen. Und das ist sozusagen erstmal der grobe Hintergrund. Und da haben wir dann auch einfach ein Stück weit Glück, dass das jetzt in das Jubiläumsjahr fällt. Aber klar, damit können wir das natürlich auch bedienen. Ja, der Punkt ist, was ich jetzt schon so leicht angedeutet habe, wenn es um die Theorie geht, ist Theorie natürlich ein Punkt. Wenn man sich auch die Leute anschaut oder die Dinge, die um 68 diskutiert wurden, dann sind das natürlich mit, ich sage jetzt einfach nur mal so ein paar Namen, ja, also so Marcuse oder Lukács oder Adorno etc. Und natürlich Karl Marx, das sind natürlich alles Denker, die selber keine 68er waren, sondern einfach wirklich ihre Gedanken, ihre Theorien in Jahrzehnten oder vielleicht sogar ein Jahrhundert vorher entwickelt haben. Und das heißt, schon an diesem Punkt sieht man, es gibt eine Vorgeschichte. Und warum ist eigentlich die Frage, warum wird das dann eigentlich mit 68 so verbunden oder wann wird das eigentlich wichtig? Und diese Vorgeschichte kann man ganz, ganz lang machen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, im Prinzip wirklich die unmittelbare Hinführung auf das, was 68 dann kumuliert ist oder zusammengekommen ist, darzustellen. Und da ist eben gerade der Begriff der Neuen Linken ganz zentral. Und die Neue Linke ist eine Formation, die nicht parteigebunden war, die versucht hat, sozusagen die widerständigen oder wahren, von mir aus auch Wurzeln des Sozialismus freizulegen, der eben nicht herrscht, der nicht stalinistisch erstarrt ist, der aber auch nicht so pragmatisch und einfach angepasst ist wie die Sozialdemokratie. Und diese Bewegung ging im internationalen Maßstab in den 50er Jahren los, Mitte des Jahrzehnts. Großbritannien und Frankreich sind da zwei Länder, die man nennen kann. Und in Deutschland ging das ein bisschen später los. Und was wichtig dabei ist, dass diese Neue Linke ein intellektuelles Projekt in weiten Teilen war. Also ich würde sagen, überwiegend ein intellektuelles Projekt und damit dann auch einen Schwerpunkt im Grunde im Geistesleben hatte, auch an Universitäten. Und das sind dann auch Dinge, die gerade in den ersten Beiträgen der aktuellen Ausgabe eben eine, glaube ich, wichtige Rolle spielen.
Du hast jetzt schon darauf hingewiesen, dass sozusagen das Phänomen der Neuen Linken erstmal ein Phänomen ist, das intellektuell ist, sich mit Debatten beschäftigt und an Debatten entzündet, die in den Universitäten geführt werden. In deinem Text, den du in der Ausgabe geschrieben hast, verweist du ja darauf, dass West-Berlin vor allen Dingen ein Zentrum gewesen ist der Neuen Linken. Inwiefern und warum war denn West-Berlin so ein Zentrum?
Ja, das ist richtig. West-Berlin ist, kann man jetzt einfach mal insgesamt dann auch mal gucken, also so, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit sozusagen von der Vorgeschichte von 68 auch geredet, ne? Ich würde auch immer noch sagen, das liefere ich jetzt noch mal kurz nach, dass sozusagen die Neue Linke danach auch weitergeht. Also es hört dann nicht auf, sondern ich würde immer davon sprechen, dass sie sich danach ausdifferenziert und in unterschiedlichen Teilen sozusagen weitergeht. Das muss ich vorweg sagen. Um nämlich auch sozusagen mit ein bisschen Anlauf noch, um noch ein Stück weit weiter erzählen zu können oder erklären zu können, was da, glaube ich, in West-Berlin los war und woanders. Der Punkt, auf den ich da natürlich hinaus will, ist dann auch, dass sozusagen in West-Berlin die Studentenbewegung dann wirklich so für die Dinge gesorgt hat, die man, glaube ich, mit 68 verbindet. Natürlich immer mit Tragödien verknüpft, ja. Also das Attentat auf Rudi Dutschke, die Ermordung von Benno Ohnesorg. Also da sieht man schon an diesen, ich sage einfach Events oder Erinnerungsorten, wie man das dann auch immer nennen möchte, da ist es so, dass man da an den Stellen einfach sieht, dass da besonders viel offenbar los war. Ja, und warum ist das so gewesen? Aus meiner Sicht hat das ganz stark damit zu tun, dass es eben in West-Berlin, mal abstrahiert von all den politischen Besonderheiten, die es in West-Berlin sowieso gab, diese eingeschlossene Stadt, das ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass in West-Berlin eine ganz besondere Konstellation einfach vorgeherrscht hat, in der dann 1948 die Freie Universität gegründet wurde. Und die Freie Universität ist praktisch der Ausgangspunkt oder die Basis, die Plattform vielleicht, auf der sich diese unterschiedlichen Protestbewegungen dann später oder die Akteure zumindest gefunden haben und in der sie auch in Kontakt miteinander kamen und dann eben auch angefangen haben zu diskutieren. Und das Besondere ist an dieser Universität, dass sie einerseits von Anfang an auch so ein widerständiges Motiv mit sich getragen hat. Das ist nämlich eine Uni gewesen, die eben neu gegründet wurde. Die einzige Volluniversität, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland und West-Berlin, das ist ja sozusagen ein eigener Raum gewesen, gegründet wurde. Und der Punkt, um den es an der Stelle einfach geht, ist, dass sozusagen Studenten oder Studierende 1948 gegen die Entidentifizierung, wie man es dann auch immer ausdrücken mag, der eigentlichen Berliner, Gesamt-Berliner Universität protestiert haben. Und dieses Begehren, was dort sichtbar wurde, haben die amerikanischen Behörden, die seinerzeit natürlich dann in West-Berlin ansässig waren, bemerkt, haben es aufgegriffen und haben es verstärkt und haben das sozusagen genutzt, um in ihrem Teil West-Berlins dann eine neue Universität zu gründen. Und ich betone das so besonders mit den amerikanischen Besatzungsbehörden, weil dann an dieser Stelle sozusagen in West-Berlin dann doch zumindest so ein Stück weit so etwas wie eine Re-Education-Politik durchgeführt werden konnte. Und das lag auch daran, dass sozusagen in West-Berlin amerikanisch-deutsche Netzwerke bestanden und wieder aktiviert werden konnten nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich dann eben in der Zeit im Exil gegründet hatten. Und wo Leute dort in Kontakt miteinander gekommen sind. Und eine ganz zentrale Figur, die in diesen Netzwerken Strippenzieher war und dann ja in verschiedenen Schriften auch so der Architekt eigentlich der FU Berlin genannt wird, das ist Franz Leopold Neumann, ein Denker der kritischen Theorie, der in den USA eine ganz schillernde Persönlichkeit, ehrlich gesagt, war. Also in dort im ersten Auslandsgeheimdienst, dem Office of Strategic Services gearbeitet hat, dann später im State Department und überall dann Pläne auch dafür entwickelt hat, wie man einfach mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg umgehen sollte. Und da hat er dann eben Teile dieser Re-Education-Politik entworfen und hat vor allem das Ziel entworfen dabei, dass man an den Universitäten die Studierenden zu demokratischen Bürgern und Bürgerinnen erziehen sollte und die Universitäten sozusagen ganz anders zu besetzen, als das in Deutschland ja bis zum Zweiten Weltkrieg der Fall war. Die Universitäten waren ja eine der Horte des Nationalsozialismus, der Reaktion. Also das war sozusagen nicht wenig, was da entworfen wurde. Und das konnte eben in West-Berlin an der FU ein Stück weit umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist eine Ausgangsposition und eine Ausgangsbedingung, die ich in meinem Aufsatz beschreibe, vor deren Hintergrund sich dann eben in West-Berlin an der FU eine ganze Menge entwickeln konnte. Und das vor allem im Umfeld der Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft, die Neumann ganz, ganz stark gepusht hat. Aber es gab auch andere Bereiche, wo eben gerade relativ herausgehobene linke Hochschulprofessoren dann auch oder Hochschullehrerinnen und Lehrer untergekommen sind und dann eben ganz unterschiedliche Projekte auch unterstützt haben und den Studierenden, wenn man so will, assistiert haben bei dem, was dann später sich zu 68 oder zur neuen Linken entwickeln sollte. Hier gab es dann sozusagen so eine Art generationellen Ideentransfer. Und das ist einfach wichtig, wenn man sich West-Berlin anschaut. Das ist das, was ich in meinem Aufsatz tue.
Du hast jetzt schon Franz Neumann angesprochen, mit dem du dich ja explizit auseinandersetzt in deinem Artikel. Vielleicht nur so viel, dass Franz Neumann ja jemand ist, der schon vorher mitgearbeitet hatte im Institut für Sozialforschung, also diesen Bezug hat und dann später erstmal im Exil ja in den USA Professor gewesen ist, aber auch Geheimdienstmitarbeiter beim USS. Und du hast jetzt gesagt, er hat Einfluss genommen auf die Architektur der FU in Berlin. Wenn man davon ausgeht, inwiefern ist denn Franz Neumann und inwiefern gibt es da auch Kontakte, die dann dazu führen, dass sich an solchen Personen wie Franz Neumann sowas wie die Neue Linke dann tatsächlich entwickelt auch?
Ja, also ich glaube, man darf das, also Architektur jetzt nicht wörtlich verstehen, also es ging nicht um die Gebäude, sondern erstmal um den ganzen Zustand der Uni, ne? Aber nur so karlauerig nebenher. Nee, ich meine, bei Neumann ist es dann so, das sieht man zum Beispiel ganz deutlich daran an den Professoren, die dann eben nach West-Berlin kommen. Also unter anderem Ossip Flechtheim, der am Otto-Suhr-Institut dann später lehren wird, der ist eben Mitglied im Sozialistischen Bund, also der professoralen Stützorganisation, sage ich jetzt mal, die eben den SDS nach dem Unvereinbarkeitsbeschluss mit der SPD unterstützt. Und Flechtheim war Neumanns Forschungsassistent in den USA. Also das ist sozusagen ein ganz direkter Punkt. Auf einer ideellen Ebene, würde ich sagen, oder ideologischen Ebene, ist das mit Neumann gar nicht so leicht zu sehen. Neumann hat zwar ein ganz bemerkenswertes und wichtiges Buch, was dieser Tage auch neu rauskommt, den Behemoth geschrieben, also die wirklich eigentlich die erste Generalanalyse aus einer marxistischen, kritisch-theoretischen Perspektive des Nationalsozialismus. Das Buch ist aber bis 84 nicht in Deutschland erschienen und von Neumann gab es nur einzelne Aufsätze. Und Neumann war ein Typ, der einfach ein ganz starker Politiker auch war, also war ein linker Sozialdemokrat, der sozusagen gar nicht für diese theoretischen Höhenflüge, die dann in der Studentenbewegung später eine wichtige Rolle gespielt haben, eigentlich gar nicht so prädestiniert war, hat ein sehr praktisches Verhältnis zu Politik und Theorie. Und von daher ist es so, dass seine Schriften nicht so einflussreich wurden wie die von Adorno und Horkheimer oder sowas. Das muss man bei ihm sagen. Also bei ihm ist es eher so, dass man da tatsächlich einen Macher im Hintergrund hat, der wirklich an Schalthebeln saß und eher infrastrukturelle Dinge beigesteuert und geliefert hat.
Nun war also Franz Neumann jemand, der das Fach der Politikwissenschaft mit etabliert hat, als ein Fach, das ja neu gewesen ist in der Nachkriegszeit. Inwiefern ist denn die Politikwissenschaft mit ihren spezifischen Inhalten dann durchaus auch ein Hort der Politisierung gewesen für jüngere Studenten?
Ja, das ist ein Punkt, den man in dem Heft dann auch noch in einem weiteren Beitrag von Michael Hevener unter anderem sieht. Der schreibt einen Beitrag über Johannes Agnoli, der dann später dieses Buch Die Transformation der Demokratie geschrieben hat, was so die Bibel der APO war. Und Agnoli gibt es dann wieder so eine Linie zu Neumann, wo man sagen könnte, also vermittelt über Flechtheim, weil Agnoli der Assistent dann später von Flechtheim ist und dann sozusagen darüber an die FU kommt. Und Agnoli kommt eben ans Otto-Suhr-Institut. Und dieses Otto-Suhr-Institut, das ist eins der Prestigeprojekte, die Neumann im Grunde mit angeschoben hat. Es gab zwei politikwissenschaftliche Institute in West-Berlin, eins außeruniversitär und eins universitär. Und Neumann hatte immer versucht, die beiden zusammenzulegen. Und man muss wissen, an dieser Zeit natürlich oder in der Zeit, die Politikwissenschaft gab es in Deutschland nicht, im Grunde nicht bis zum Zweiten Weltkrieg. Ausnahme war eben in Berlin damals noch die Deutsche Hochschule für Politik. Und an der hat Neumann gelehrt, an der hat Ernst Fraenkel gelernt, an der hat Otto Suhr gelernt. Also all Leute auch, die nach dem Zweiten Weltkrieg dann wieder dort zu lehren beginnen. Eben auf Initiative von Suhrs und Neumanns, die beide sehr eng miteinander befreundet waren. Und dann eben auch dieses Projekt versuchen, in die Tat umzusetzen. Also diesen Punkt, die demokratische Erziehung der Studierenden zu gewährleisten oder da einen Punkt in die Richtung zu machen. Und dieses Otto-Suhr-Institut wird im Jahr 1959 oder 58, bin ich gerade sozusagen im Jahr nicht gar nicht ganz sicher, wird das in die FU integriert. Und das ist dann eigentlich so einer der Punkte, das kann ein Zufall sein, aber ab diesem Moment ist es so, dass dann merkt man auch wirklich, dass ein Politisierungsschub sozusagen nochmal durchgeht durch die Uni. Ab dann kommen erste Bewegungen eigentlich im Umfeld nach langer Pause, gehen dann los und dann gründet sich die Zeitschrift Das Argument unter anderem, die ich mir angucke in meiner Promotion auch, in einem anderen Zusammenhang, aber trotzdem, die dann von dort auch wieder Unterstützung bekommt. Später ist es so, dass das Otto-Suhr-Institut dann einer der wirklich, ich würde sagen, wichtigsten Orte eigentlich der Politisierung in der Studierendenschaft wird. Dort sind dann beispielsweise Elmar Altvater wird dort als Professor berufen. Es ist, wie gesagt, der besagte Agnoli, Ossip Flechtheim, die eine Rolle spielen. Und natürlich ist es aber auch so, dass diese Sachen, die dann von den Studierenden vertreten werden später, nicht auf ungeteilte Sympathie dort stoßen, sondern es gibt natürlich an dem Institut auch diverse Kämpfe darum, wie man das eigentlich einzustufen hat und wie man eben gerade sich zu der Revolte, sage ich jetzt mal ganz allgemein, verhalten möchte und verhalten soll. Aber grundsätzlich ist es so, dass dort am OSI in West-Berlin an der FU doch eine ganze Menge Bewegung war.
Vielleicht können wir abschließend nochmal auf 1968 zu sprechen kommen, wobei ich vielleicht einen Blick darauf werfen würde, was dann nach 68 passiert ist, weil du hattest schon erwähnt, dass die Neue Linke ja mit 1968 nicht geendet hat. Wir haben in unserer Sendereihe das schon immer wieder mit in den Blick genommen, dass eben 1968 dann tatsächlich oder in der Zeit um dieses Jahr 1968 herum tatsächlich dann Inhalte der Neuen Linken viel breiter diskutiert werden und dass diese Inhalte eingehen auch in eine politische Bewegung, wo dann eben auch so Figuren wie, du hattest schon Johannes Agnoli erwähnt, zu nennen wäre ja vielleicht auch Hans-Jürgen Krahl als jemand, der ein Theoretiker der Neuen Linken gewesen ist. 1968 markiert ja dann trotzdem gleichzeitig den Punkt, wo es eine Art Zerfall gibt. Der SDS löst sich auf und diese Studentenbewegung zerfällt auch so ein bisschen. Was macht denn dann die Neue Linke oder was passiert mit der Neuen Linken nach diesem Höhepunkt von 68?
Ja, das ist ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, entweder, okay, gut, das ist jetzt vorbei, könnte man sagen, ja, also mit dem Zerbrechen des SDS war es das. Ich würde das nicht so sehen, sondern ich würde sagen, es kommt dann eben gerade zu einer Neuorientierung, zu einer Ausdifferenzierung in diesem Zusammenhang. Und man könnte vielleicht sagen, dass es sowas gibt, dass die Neue Linke wieder ein Stück weit zu einer alten Linken wird. Ja, es gibt eine Retraditionalisierung, es gibt wieder einen Bezug auf oder die Organisationsfrage wird neu gestellt, dann ist es vor allem so im Jahr 1969, also nachdem die APO zerbricht, das ist ja eigentlich der Punkt 1968 und der SDS schleppt sich noch ein Jahr weiter, wenn man so will, ist dann die Frage, wie will man weitermachen? Und das Problem, was man sich natürlich die ganzen Jahre vorher auch schon gestellt hat, ist, was machen wir jetzt eigentlich mit den politisierten Leuten? Und das werden immer mehr. Das ist so der Punkt, der eigentlich so 68, 69 so besonders ist. Wo wollen wir jetzt hin? Und da wird die Frage nach eben neuen Organisationen, die dieses ganze politische, das Revoltierende, das revolutionäre Begehren vielleicht auch einfach tragen kann und in eine bestimmte Richtung lenken kann. Und da gibt es natürlich nicht nur eine Gruppierung, die das dann versucht aufzufangen, sondern es gibt ganz, ganz viele. Und deswegen spreche ich von einer Ausdifferenzierung. Und so, man kann es dann vielleicht so in drei grobe Stränge vielleicht versuchen einzuordnen. Es gibt auf der einen Seite werden wirklich dogmatische Gruppen gegründet, also FLNK-Gruppen, die dann vor allem maoistisch orientiert sind. Man kann dann gleichzeitig, sieht man, 1968 wird schon die DKP gegründet und es sorgt dann natürlich für ganz, ganz neue Dynamiken. Wie verhält man sich jetzt gegenüber diesen Akteuren? Und dann gibt es andere Initiativen, die eher spontanistisch funktionieren wollen und dann auch einen ganz großen Bereich von Leuten, die natürlich einfach mit diesen dogmatischen Gruppen oder mit, sagen wir mal, welchen, die jetzt die politische Praxis sehr, sehr stark in den Mittelpunkt stellen, gar nicht so viel zu tun haben wollen. Das ist sozusagen der undogmatische Flügel, der weiterhin sucht, was zu tun ist und immer so ein bisschen changiert und dann aber eben auch großenteils an der Uni bleibt, ganz, ganz oft einen akademischen Marxismus entwickelt. Das ist zum Beispiel was in Zeitschriften Prokla und das Argument, die ich mir anschaue, passiert. Und darüber hinaus ist es dann so, dass in diesen Jahren, die dann danach kommen, eigentlich ein riesen, ich würde fast sagen, Positionierungszwang erfolgt. Also dass es dann wirklich ganz, ganz harte Auseinandersetzungen darum gibt, natürlich, was soll jetzt passieren? Und natürlich auch eine weitere Radikalisierung, die wirklich sich immer weiter hinausschraubt. Und man weiß dann natürlich, dass das Ganze dann auch irgendwo zu solchen Resultaten geführt hat, wie eben der Roten Armee-Fraktion oder anderen terroristischen Gruppierungen. Und das ist sozusagen das, was eigentlich, Gerd Köhnen hat ja dieses Bild vom Roten Jahrzehnt geprägt, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber trotz allem ein bestimmtes Lebensgefühl auch ausdrückt von Leuten, die eben in dieser Zeit politisiert wurden und sich dann da irgendwo einsortiert haben. Und das sehen wir dann auch in unserem Heft. Da gibt es dann noch Beiträge zum Tunix-Kongress, der 1978 tagt. Da ist es dann so, dass am Ende der 70er Jahre eben sich die politische Landschaft und auch die Politik insgesamt so verändert hat, dass die alten Antworten, die man eben dann Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre gesucht hat und versucht hat zu entwerfen, dass die dann eben nicht mehr greifen und es wirklich neue Antworten gesucht werden wollen. Und da kommen dann eben neue Denker auch wieder ins Spiel. Und das ist dann sozusagen die Stunde, in der Foucault und andere, also die French Theory, könnte man sagen, insgesamt als Sammelbegriff eine große Rolle spielen, um dann eben gerade so eine neue Suche anzuleiten. Und auf dieser Basis dann eben zu gucken, was passiert und wie geht's weiter. Und das Ganze ja ist dann in den 1980er Jahren, Sven Reichert hat den Begriff des alternativen Milieus geprägt und Detlef Siegfried. Und das ist sozusagen das, was dann vielleicht das langfristige Ergebnis der Politisierung ist. Also wirklich, dass ein breites Milieu entsteht, das zumindest linken Ideen und Gesellschaftsvorstellungen zugeneigt ist, ohne dass das ganz klar in der Praxis überführbar ist. Aber das dann irgendwo sozusagen zwischen neu gegründeten Gruppen, das ist dann natürlich sind die Grünen und die alternativen Listen Anfang der 80er Jahre, aber auch einer autonomen Linken besteht und das dann irgendwo zwischen einer linken Sozialdemokratie vielleicht und einem wirklich linken Radikalismus sich bewegt und irgendwo sich dort sozusagen einsortieren lässt. Das ist sozusagen die lange Schau, die man machen kann. Und natürlich könnte man da jetzt auch noch Linien bis vielleicht versuchen, in die Gegenwart zu ziehen. Jana König macht das mit ihrem Beitrag noch ganz schön, dass sie sich linke Theorien, linken Krisen anschaut. Und das ist dann ein Beitrag, der dann auch den Konkretkongress im Jahr 1992 verhandelt, wo es dann natürlich um die deutsche Frage geht auf der Linken nach der Vereinigung, nachdem die DDR oder der Ostblock insgesamt zusammengebrochen ist.